24 Börse People.
Are now in Season 10.
Presented by Babak Group.
Presented by Babak Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 10 ist Daniel Bayer, der sich dem Motto Reshaping the Future of Finance verschrieben hat und Fingu.io an den Start geschickt hat und jetzt bei mir im Studio ist. Lieber Daniel, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch auf diese Folge. Einer der Jungen, die viel für den Kapitalmarkt tun. Das ist mal an Moderation, Ende. Ich komme direkt zur Karriere, Werdegang. Wie ist es bei dir losgegangen? Wie bist du in die Finanzbranche vom Interesse her gekommen? Beruflich gestartet hast du ja dann doch anders.
Ja, beruflich gestartet mit Praktikum und Co. habe ich anders angefangen, jetzt tatsächlich sehr früh. Eigentlich schon im Volksschulalter, also im Grundschulalter.
Das ist neuer Rekord. Nein, der Gregor Rosinger hat, glaube ich, als Fünfjähriger die erste Aktie gekriegt. Muss ich dann nachschauen, aber fast.
Ich glaube, das kann ich überbieten. Ich habe meine erste Aktie mit meiner Geburt bekommen.
Wow.
Das ist, glaube ich, auch der große Verdienst von meinem Papa, der damals auch als Bankdirektor agiert hat. Und einfach das mir ein bisschen in die Wiege gelegt hat, man kann es eigentlich nicht anders sagen, habe mich dann im Grundschulalter schon dadurch, dass er das sehr gefördert hat, angefangen dafür zu interessieren. Ich sage immer, mein großer Kickoff war eigentlich die Finanzkrise 2007, 2008. Kleine Anekdote dazu, ich bin heimgekommen, mein Papa stand in der Küche, völlig aufgelöst mit: Ich weiß nicht, wie lange es unsere Bank noch geben wird.
Das haben damals viele Bankdirektoren gesagt. Also er hat nichts falsch gemacht.
Ja, genau. Nein, absolut nicht. Ja. Aber man muss sich das mal vorstellen als 7-8-Jähriger, der da hinkommt.
Das wäre meine Folgefrage gewesen, wie alt du damals warst.
Ja, okay. Und sich das dann nicht, dieses Bild dann auf einmal nicht versteht und habe mich dann wirklich hineingekniet und habe mir dann gedacht, so schwierig ist das gar nicht, also aus kindlicher Leichtsinnigkeit und Naivität heraus. Aber das war für mich wirklich der Startschuss. Habe dann mit 12, 13 Jahren angefangen, die ersten Unternehmen selber mir genauer anzuschauen und habe dann quasi auch damit angefangen, das Portfolio selber zusammenzustellen.
Wow.
Und das ging dann so weiter, bis ich dann 17, 18 war, wo ich nicht mehr den Papa anstupsen musste. Das hätte ich gerne aus dem und dem Grund. Er hat mich dann oft auch gechallenged und meint so, ja, vielleicht ist doch nicht das beste Investment, schau dir das nochmal gut an. Und mit 18 habe ich dann dasselbe übernommen und mache das seit jeher leidenschaftlich.
Wunderbar, ich springe jetzt ins Jahr 2012, 2013. Die Zinsen sind wegen Staatsschuldenkrise immer mehr nach unten gegangen. Es hat ein super Jahrzehnt eigentlich für Aktien begonnen. Du bist eigentlich in einem gesunden Aktienumfeld als Investor aufgewachsen, oder?
Genau, ich bin in einem sehr angenehmen Aktienumfeld hineingekommen und das hat sich aber dann über die Jahre auch ein bisschen verändert. Also ich glaube, die richtig erste große Krise für mich war definitiv 2020 die Covid-Pandemie, die als kein Investor quasi vorhergesehen hat. 2018 war auch so ein Markt, mit dem man etwas zu kämpfen hatte, der war auch eher durchwachsen, aber das war keine wirkliche Krise, sondern einfach nur ein bisschen schwächelnde Wirtschaft. Und ich muss auch sagen, 2022 war auch ein herausforderndes Jahr. Also wenn wir jetzt so diese Roaring Twenties, die neuen Roaring Twenties, wie ich es mittlerweile betitel, weil das Jahrzehnt ist zwar noch jung, aber wenn man einmal zurückblickt, 2020 Pandemie, dann 21 komplettes Rekordjahr, 2020 ein durchwachsenes.
Voll auf die Schnauze, ja genau.
Also wirklich, ja. Man kann es fast so nennen, ja. Weil das es waren auch ganz viele Junge, die da quasi an die Börse gegangen sind, 21 mit Tech super verdient haben und dann, zack, bumm, hat es aber mal richtig zusammengehaut, der Markt. Und 23 muss ich sagen, boah, das war ein Blast hinten raus und vorne war es ein mit Bank, also Bankenkrise und also das 23er Jahr war echt viel,
ja,
eigentlich.
Das muss man sagen, ja. Du, wir kommen dann noch ausführlich zu diesen 20er Jahren, wo du ja auch gegründet hast und zu deinen aktuellen Investments, wo wir auch noch drüber sprechen können. Jetzt gehe ich in eine andere Zeitschiene. Kircher, 2017, dein erster Eintrag auf LinkedIn, du warst Assistant vom Director of Sales.
Genau, das war mein Praktikum. Also ich habe eine Handelsakademie gemacht, und da ist es Pflicht, da ist es ein Pflichtpraktikum. Und bin dann über Bekannte und Kontakte wurde mir nahegelegt, mir mal so ein Unternehmen, deutscher Mittelstand anzuschauen, unglaublich erfolgreich, knapp 3 Milliarden Umsatz. Und ich dachte, das ist eigentlich echt spannend, schaue ich mir mal an, habe mich dann beworben und war dann quasi bei Kärcher in Winnenden, habe dann quasi mal wirklich so ein Mittelstandsunternehmen kennengelernt und muss bis heute sagen, klar, Praktikumsarbeit ist jetzt nicht, du machst jetzt selbst nicht die Größenkampagnen, kannst aber bei spannenden Sachen mitarbeiten, auch gerade was neue Produkte auf den Markt gekommen sind. Damals haben sie gerade ein Produkt, das für den Studenten perfekt war, auf den Markt gebracht, so eine elektrische Kehrschaufel eigentlich. Super schnell zum durch die Küche fahren und da mitzuarbeiten, das war sehr spannend und war dann auch relativ schnell ein Verkaufsschlager, vor allem bei jungen Leuten.
Wunderbar. Und als Assistent kommt es auch immer stark darauf an, wie sehr man sich selbst einbringt und dort präsentiert, ob man
Genau, ja.
gechallenged wird oder Kaffee kocht.
Genau.
Und du wurdest gechallenged, nehme ich an,
Ich
oder?
wurde gechallenged, das nehme ich mir immer ganz stark vor, dass ich nicht nur hineingehe und Kaffee hole, sondern
Ja.
dass ich auch was mitnehme und auch einen Mehrwert dem Unternehmen bringe.
Eigeninitiative, Selbstbestimmung und so ist, glaube ich, ein wichtiger Wert bei dir, oder?
Ist ein unglaublich wichtiger Wert und fehlt mir teilweise in der heutigen Zeit etwas. Gerade auch, wir kommen eh später darauf zu sprechen, aber auch wenn man selber gegründet hat und selber eigentlich jemand ist, der einen Job zur Verfügung stellt, also Arbeitgeber ist, dann denkt man sich so, ein bisschen mehr können auch sein, aber das ist nicht immer so.
Ja, das habe ich auch gelernt in meinen Jahren als Geschäftsführer einer selbstständigen Bewegung, sagen wir mal so. Bewegung sind wir alle irgendwie mit dem, was wir im Finanzmarkt machen wollen, weil was soll's? Land Vorarlberg, Vize-Landeshauptmann, auch dort ein Assistent namens Daniel.
Genau, das war meine nächste Stelle, die mich auch dann ein bisschen mehr in die Politik hineingebracht hat. In Vorarlberg heißt es ja Landesstatthalter. Das war damals der Karl-Heinz Rüdisser, unglaublich spannende Persönlichkeit, von dem ich sehr viel lernen durfte und konnte. Bis heute bin ich mit ihm in Kontakt. Es macht einfach Spaß. Also damals hat es richtig Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, einfach die pragmatische Politik kennenzulernen. Und so war er auch. Also er hat nicht Politik auf Parteilevel gemacht. Ich meine, wir wissen, wie Vorarlberg eingestellt ist politisch. Aber der hat wirklich für die Wirtschaft gearbeitet und auch so in die Richtung auch Programm gemacht, dass es der Wirtschaft in Vorarlberg gut geht, soweit die Politik da einschreiten kann. Und dafür habe ich ihn bewundert und war definitiv einer der besten Chefs, die ich hatte.
Das klingt doch gut. Mein politisches Lob hier irgendwie. Ich lobe ja auch immer den Vorarlberger Finanzminister, den Magnus, ja, vom Tennis her. Die Käst sollte er noch machen, dann wäre er Champions League und subjektiv für mich der Beste seit Lazina. Und jetzt kommt ein Eintrag, der ja fast schon Champions League-mäßig ist. Ein Internship bei der FIA. Bist du wahnsinnig? Wir
Ja,
sprechen von der Formel 1, oder?
wir sprechen tatsächlich von der Formel 1, also nicht Formel 1 direkt, aber der Governing Body von jeglichen Motorsport-Events, die man kennt, sei es die Formel E, sei es die Formel 1, sei es die Rallye Dakar und Co. oder die 24 Stunden von Le Mans. Das alles ist über die FIA gelaufen. Ich war damals im Legal Department unterwegs und durfte hautnah Vertrags. Verhandlungen mit der FIA und der Formel 1 miterleben, was für Summen da eigentlich hin und her geschoben werden und wie dieser Rennzirkus ganz tief im Inneren tickt. Und das war wirklich ein Erlebnis. Ich war damals in Genf und direkt am Genfer See mit dem Büro und war ein bisschen hin und weg nach den paar Wochen in dieser Stadt. Bis heute absolut meine Stadt, wo ich irgendwann mal hinziehen möchte, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe mich damals in die Stadt verliebt, nicht nur wegen der FIA, sondern auch was da alles abgeht. Und das, was dort in diesem Rennzirkus passiert, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen,
Ja,
wie das funktioniert und was da gemacht wird.
Also der Sportnerd passiv in mir, der jubelt jetzt natürlich über solche Geschichten und man sollte deine Augen sehen, wie die leuchten, wenn du diese Passagen hier erzählst. Ich bringe jetzt die Zeitschiene wieder rein. Wir sind nämlich, als wir jetzt über vier sprechen in deiner Geschichte im Jahr 2020 und da hatten wir die Pandemie. Wie reiht sich das ein? War da schon die Pandemie, wie du bei der vier warst?
Da war die Pandemie eigentlich schon der erste Lockdown vorbei. Okay. Das war im Sommer 2020, nachdem die Börsen mal kurz gekracht sind und wieder raufgegangen sind.
Da darf man nichts falsch machen. Das holt man nie wieder auf.
Das holt man nie wieder auf, das stimmt.
Der Börsianer, das ist auch im Jahr 2020. Das Medium kennt man in Österreich, brauche ich nicht vorstellen. Da warst du auch. War das von Genf aus oder wie ist das gelaufen?
Also ich habe damals im Dezember 19 angefangen, offiziell.
Mhm. Also vor der Pandemie?
Also vor der Pandemie noch. Unter dem Dominik Hoyers wirklich meine ersten Schritte am österreichischen Kapitalmarkt auch gemacht. Er hat mich auf erste Events mit zur Wiener Börse mitgenommen. Hat mir auch das Schreiben und auch das Journalistische nahegebracht. Also es ist jetzt schade, dass der Dominik aufhört. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen. Aber ich habe von ihm und von Börsianer sehr viel lernen dürfen. Ich glaube, du hast es auch in deinem letzten Podcast gesagt, er hat viele Junge ausgebildet.
Genau.
Und da gehöre ich dazu. Also der Börsianer war eine spannende Stelle, eine spannende Station für mich, wo ich auch mal jetzt, auch in meinem weiteren Leben einfach sehr viel mitnehmen konnte. Wirklich auf den Punkt bringen, schnell Sachen erfassen, einordnen können. Und Dominik hat da auch sehr viel Zeit in uns Junge investiert und uns auch nochmal näher an die Börse gebracht. Und ich glaube, viele andere auch.
Ja, es ist unpackbar fürs Netzwerk auch. Ich habe das bei mir auch, ich war ein mittelwichtiger Banker, als ich dann Mitte der 90er Jahre zu einem Medium gekommen bin und auf einmal redest nur noch mit den Vorstandsvorsitzenden. Ja, das ist schon, und die haben einen noch ranlassen. Das war damals beim Wirtschaftsblatt möglich und das war natürlich auch für den Börsianer möglich. Also Respekt, Dominik, auch von meiner Seite an der Stelle noch einmal. Was hast du beim Börsianer gemacht?
Ich war beim Börsianer Junior Financial Journalist, das heißt, ich habe über den österreichischen Kapitalmarkt berichtet, habe bei Investigativrecherchen mitgemacht, habe CEOs interviewt. Eines meiner eindrücklichsten Gespräche, das ich hatte, war mit dem Michael Theuner in seinem Büro ganz oben. Das war wirklich lustig und spannend zugleich. Also der Michael ist, glaube ich, wirklich eine absolute Persönlichkeit. Man kennt ihn.
Er ist lustig auch. Er kommt manchmal medial falsch rüber, irgendwie so als Heumarkt-Heuschrecke und so weiter.
Genau, und das ist er gar nicht, sondern wir haben damals über die Waterbatterien gesprochen, die damals kurz davor waren, beziehungsweise in den Medien wurde es kolportiert, dass er möglicherweise oder dass Water möglicherweise die Apple AirPods ausrüstet. Jetzt wissen wir, der Deal ist dann so nie zustande gekommen, aber trotzdem tiefe Insights in ein sehr spannendes Unternehmen weiter und auch ihn als Person kennenzulernen. Und ich meine, man merkt schon, da ist sehr viel dahinter.
Ja. Du warst dann circa ein Jahr, hast du mir im Vorgespräch erzählt, für den Börsianer tätig. Hast dich dann verändert, auch weil du was gründen wolltest, glaube ich, oder?
Genau. Bei mir war immer der Drang da, mehr zu machen. Also es hat mir nicht ausgereicht, in diesem Rhythmus drin zu bleiben. Einfach auch, weil bei mir dieses Kapitalmarkt-Dasein so verankert war und ich es nicht verstanden habe, wieso nicht mehr Jugendliche sich mit der Börse auseinandersetzen. Bei den ganzen Gesprächen habe ich einfach mitbekommen, auch in meinem Freundeskreis, naja, Altersvorsorge interessiert mich nicht, Börse kann man eigentlich nur Geld verlieren und meine Eltern machen das auch nicht. Das waren so die Argumente, wo ich mir dachte, okay, da muss was her für Bewusstsein. Klar, dann kam die Pandemie, die hat das auch ein bisschen geändert und viele sind mit diesen Neobrokern auch auf den Markt gekommen. Und dann hatten wir aber das neue Problem, auf einmal war Interesse da. Dann hat Social Media dazu beigetragen, dass es ganz, ganz viele Personen auf dem Markt gab, die ihre Coins und ihre Penny Stocks über TikTok, Instagram und Co. angepriesen haben und die jungen Leute eigentlich aufs Hops genommen haben. Ja. Viele haben dadurch Geld verloren. Und da habe ich gesagt, erstens, wir müssen Bewusstsein schaffen für wie toll der Kapitalmarkt ist und wie wichtig es jetzt ist, früh anzufangen, weil wenn wir S&P 500 anschauen, 7% über die letzten 30 Jahre im Durchschnitt. Das heißt, nichts ist unschlagbarer als der Horizont des Anlegens. Das heißt, wenn ich mit 18 anfange und ich 30 Jahre investiere, dann bin ich vor 50 und wenn ich das gut gemacht habe und regelmäßig eingelegt habe, dann habe ich ein schönes Geld auf der Seite, egal wie es die letzten paar Jahre ging. Kann auch mal ein Durchhänger da sein. Und da Bewusstsein schaffen für das und zum anderen auch Aufklärung schaffen für wie viel Blödsinn da draußen auch erzählt wird. Und Finanzwissen ist da der große Nenner oder der kleinstmögliche Nenner gewesen, wo wir gesagt haben, bei Finanzbildung setzen wir an und dadurch entstand Fingu, Financial Guidance, unsere Plattform für Finanzwissen.
Das ist auch die Herleitung zum Namen, oder?
Genau.
Genau. Und IO hinten, habt ihr warum gewählt?
IO ist tatsächlich einfach nur, weil es sehr viele Startups machen.
Und das passt auch zu Fingu in der Fortsetzung irgendwie.
Passt, ausgezeichnet. Ich habe letztens mal gelesen, von wo das kommt. Das ist eine fiktive Insel, die da abgeleitet worden ist. Aber es passt sehr gut in diese Textszene hinein.
Es gibt auch The Frozen Seas of Io irgendwie, ne? Kennt man vom Weltraum her irgendwo. Dein Schlüssel zu echtem Finanzwissen, das knallt mir entgegen, wenn ich die Fingu.io öffne. Was ich jetzt gerade gemacht habe, machen wir doch eine kleine Journey durch die Homepage und erzähl mal, was ihr macht.
Genau, also Fingu, wie ich schon gesagt habe, hat wirklich das Ziel, Finanzbildung in die breite Masse zu bringen. Vor allem Zielgruppe Young Professionals, also so ab 23 aufwärts, die quasi Studium fertig haben, ihren ersten Job starten, ihr erstes Geld haben auch, das sie auf die Seite legen können. Teilweise auch schon sehr gerne früher, also ich sage immer, umso früher, umso besser.
So mit 12, 13.
So mit 12, 13, genau. Ja. Nein, Ziel ist es wirklich, dass wir haben Experten auf der Plattform von Robert Karas von der Bank Gutmann, Bellevue Asset Management aus der Schweiz oder Flossbach von Storch, also die Experten mit einem interaktiven Kurssystem drumherum erklären dir, wie die Welt der Finanzen funktioniert. Von ganz einfachen Financial Wellness, also was mache ich, wenn ich mal Schulden habe, das ist auch ein riesengroßes Problem. Ich habe jetzt schon wieder gelesen, die Quote von Schulden bei 18 bis 25 Jahren ist wieder gestiegen.
Nur 18 Stichwort Klarna und so weiter. Ne?
Stichwort Klarna. Dann gab es 23 den Trend auf den Social Media Plattformen. Wer hat mehr Klarna Schulden? Genau. Völlig irre, wo ich mir denke, so, wo führt uns das hin? Und dann noch diese Konsumlaune, die ich zum Beispiel gar nicht verstanden habe 2023. Ich meine, wir hatten Inflation, die höchste seit 1987, so um den Dreh herum. Und das habe ich dann gar nicht verstanden, wie man dann, wie junge Leute sich immer noch das so leisten können. Aber am Ende des Tages ist es auf Pump alles. Und das fand ich schlimm. Und dahin wollten wir auch arbeiten und sagen so, Leute, denkt nochmal drüber nach. Vor allem das, was mir immer wichtig war, die Leute müssen anfangen zu denken, anregen zum Denken, neue Wege beschreiten und raus aus diesem typischen Denken kommen.
Du hast etliche Expertinnen und Experten auf der Homepage, du hast zwei jetzt genannt im Vorfeld. Viele waren auch schon Börse-People zu Gast, sehe ich gerade. Es gibt dann einen Button, Dosis Finanzwissen, wann immer du sie brauchst, jetzt kostenlos starten. Geh mal kurz die Journey durch. Wie kann ich als interessierter Mensch da meine First Steps auf der Fingu machen? Und wird es irgendwann kostenpflichtig oder bleibt es kostenlos?
Also Fingu wird kostenlos bleiben, absolut.
Okay. Das ich meine auch auf weg. Der Journey jetzt schon, es gibt jetzt keine Kostenpflicht.
Es gibt jetzt keine Kosten, Fingu kann man, jeder kann das nutzen, jeder Private kann das nutzen. Fingu ist ein Startup, das im B2B-Bereich agiert, das heißt wir arbeiten eben mit den Unternehmen zusammen, machen dadurch das Geld quasi, aber für den Privaten, und das war uns immer ganz wichtig, dass die sich wirklich mit Finanzen auseinandersetzen wollen, das machen können, ohne große Hürde. Man kommt rein, man kann sich kurz einschätzen lassen durch ein paar Fragen und kann dann eigentlich losstarten mit dem Kurs, der passend ist. Und dann hat man mittlerweile Kursmaterial rund um die 100 Stunden auf der Plattform und kann sich quasi bis ins tiefste Detail mit Finanzen auseinandersetzen. Also wie funktioniert die Börse, wie kommt ein Kurs zustande, was ist eine Aktie, wie funktionieren Call-Put-Optionen, also auch so tief gehen wir hinein. Wie funktioniert ESG-Investing, ist es nur Greenwashing oder gibt es tatsächlich schon Produkte, die grün sind. Wir wissen ja, SFDR, 8 and 9 sind es weniger, auch wenn sie grün und dunkelgrün angemalt worden sind. Aber auch auf solche Kritikpunkte gehen wir ein und beleuchten wirklich mal transparent die Finanzwelt.
Ich freue mich jetzt gerade, weil ich sehe da gerade drei beliebte Kurse auf deiner Homepage und zwei davon sind mit den Gästen, die ich zu meiner Jahresendfolge, wo wir ein bisschen frech waren, der Gunter Täuber und der Wolfgang Mateka sind zwei der drei, die die besten Kurse sind. Das freut mich natürlich sehr. Lieber Daniel, wohin kann es mit Fingo gehen?
Fingo soll noch ganz viel vor sich haben. Definitiv. Wir haben sehr vieles geplant. Es kommen neue Projekte auf uns zu, wo wir jetzt zum Beispiel gerade in der Abschlussphase sind und wo wir auch sehr viel Potenzial sehen. Das Medium soll noch mal interaktiver werden, noch mehr Austausch, noch mehr die Finanzwelt abholen. Also da ist gerade sehr, sehr viel im Passieren, sehr viel im Geschehen, sehr viele Gespräche werden geführt, auch wenn ich noch nicht über alle Details genau sprechen kann. Aber Fingo wird nochmal deutlich eine spannendere Zeit vor sich haben, als die letzten paar Jahre schon waren.
Ich werde natürlich in den Shownotes verlinken. Eine Frage, mit welchem Kurs soll ich anfangen, wenn ich noch gar keine Ahnung habe?
Wenn man noch gar keine Ahnung hat, dann einfach direkt mit Financial Wellness anfangen. Das sind 10 ganz kurze Kurse, wo es wirklich darum geht, wie allgemein die Finanzplayer zusammenspielen, wie man Schulden vermeiden kann und wirklich das Basiswissen aufbauen, weil erst das Basiswissen und dann kann man anfangen zu investieren. Und ich muss zuerst die Fähigkeit haben, meine eigenen Finanzen ordentlich managen zu können, bevor ich sie investieren kann. Also das ist schon mal der große Punkt. Ich würde damit beginnen und dann Step by Step aufbauen und genau dafür sind wir da.
Dann werde ich das in den Shownotes so verlinken mit jetzt kostenlos starten. Wir beide gehen weiter in der Zeitschiene. November 2023 hast du eine Position bei der BDO begonnen, angenommen. Wie geht sich das nebenbei aus und was ist die Position bei BDO?
Das ist eine gute Frage. Eben wie ich vorhin gesagt habe, Fingo hat noch einen weiten Weg vor sich. Es wird weitergehen mit einigen spannenden Projekten. Auch wenn ich in einer neuen Rolle dann in Zukunft das Ganze mit dabei sein werde, so viel sei mal schon gesagt, und deshalb auch der Wechsel jetzt zur BDO. Das war immer schon meine Leidenschaft, Finanzen, das wissen wir mittlerweile, ich genieße das und darf jetzt bei der BDO im Team Deal Advisory mitarbeiten. Das heißt, was machen wir? Wir machen M&A-Prozesse, Transaktionsbegleitung und darf jetzt mal in diese richtige Corporate-Welt hineinschnuppern. Das hatte ich in der Form noch nicht wirklich. Ich meine, ich war lange selbstständig, mache mein gesamtes Investment selber und Co. Aber jetzt mal im großen Corporate dabei zu sein und im Consulting dabei zu sein, war irgendwo mein nächster Schritt. Ich habe auch lange überlegt, was mein Schritt sein soll und muss auch ehrlich sagen, da hat mich die BDO schnell überzeugt, hat richtig Spaß gemacht und jetzt sind wir so, dass ich doch schon einige spannende Projekte hatte nach 2 Monaten und es macht Spaß. Ich meine, Österreich ist ein interessanter Markt, allgemein Europa ist ein interessanter Markt, nicht nur für M&A, aber auch für Aktien, da können wir sicher danach auch noch drüber sprechen. Aber das ist mal mein nächster Schritt und es macht mächtig Spaß.
Na, ich bin gespannt, was man dann noch hören wird, sowohl von dir im M&A-Bereich als auch von Fingo weiter. Du hast es angesprochen, du investierst, ihr investiert, die Bayer Consulting GmbH, klingt nach Familie.
Ist Familie, wie gesagt, schon ganz am Anfang, mein Papa hat mich dazu gebracht. Und wir investieren alle sehr gerne, auch wenn ich der größte Narr in dem ganzen System drin bin und auch alle damit versorge, wie wir jetzt gerade was machen können. Und das ist das, was wir machen. Ich meine, das Portfolio ist breit gestreut. Ein großer Punkt, den ich jetzt sehr stark verfolge oder den ich 23 sehr stark verfolgt habe, ist Back to the Roots. Mhm. Ganz solide Geschäftsmodelle, ein bisschen traditioneller mit einem starken Fokus auf Dividende. Mhm. Und das ist gerade mit dem, was wir fahren. Und natürlich bin ich immer auf der Suche nach spannenden Aktieninvestments.
Ist da die Wiener Börse auch dabei in eurem Portfolio?
Muss ich jetzt, auch wenn es jetzt als Österreicher fast nicht sagen darf.
Es geht ihm fast jeden Gast, wenn ich die Frage stelle.
Ja, genau. Ja, es ist einfach, die Wiener Börse ist toll und ich meine, wir hatten auch die Julia Reisch als Expertin auf Fingo und oder sie ist mit auf dabei. Leider tue ich mir halt oft schwer mit dem Volumen, also am österreichischen Kapitalmarkt. Es ist etwas unattraktiv, auch wenn spannende Unternehmen da sind. Aber leider, also ich kann mich noch gut erinnern an Börsianer damals. Marinomed hatten wir damals während der Pandemie auf dem Cover und die hatten diesen Nasenspray. Leider kann ich den Namen nicht mehr genau nennen.
Coldamaris.
Genau.
Da steht er.
Ja, genau. Da steht er. Da hätte ich jetzt.
Ich nutze ihn und ich liebe ihn.
Ja, da hätte ich jetzt gut ablesen können. Ich liebe ihn auch und ich habe ihn damals auch gehabt und ich fand's so unglaublich schade, dass ein österreichisches Unternehmen so ein Produkt auf dem Markt hat und wir es aber trotzdem nicht geschafft haben, dass es irgendwie abhebt. Und das ist so das Problem in Österreich, dass wir unglaublich tolle Unternehmen haben, die auch gelistet sind, aber wir schaffen es nicht zum Abheben. Wir sind teilweise Marktführer in gewissen Nischen. Und wenn man in die USA schaut, die kleinen Nischenunternehmen, die schaffen es. Die sind an der Nasdaq gelistet, sind im S&P gelistet und die sind absolute Börsenlieblinge. Und wir schaffen es nicht rein. Das finde ich immer schade. Ich muss mich dabei selber an der Nase nehmen.
Ich muss klein kurz unterbrechen, weil Wolfgang Matejka haben wir zuerst genannt, einer deiner Experten. Im Jahresrückblick, Blödsinn des Jahres, habe ich die Leute gefragt. Und der Wolfgang hat sich fürchterlich geärgert, dass auch Government diese Unternehmen wie Marinomed oder auch Valneva nicht unterstützt und lieber irgendwie international bestellt. Das hätte man damals für die Spitäler als Prohibition gut brauchen können. Exkursende. Ja. Wollte ich nicht unterbrechen, weil Matejka da noch reinpasst.
Passt, bin ich voll dabei, weil es auch von der Politik auf keiner Liste war mit irgendwelchen Empfehlungen. Also da wurde vieles empfohlen. Ich könnte auch Anekdoten erzählen, die ich in anderen Stationen in meinem beruflichen Werdegang miterlebt habe, wo dann Bestellungen dann im Keller gelandet sind. Und das nervt dann schon ein bisschen, gerade als Investor, weil da wäre schon Potenzial da gewesen. Deshalb sehr international aufgestellt, wobei ich auch mehr und mehr zum Fan von Europa wieder geworden bin. Mhm. Lange Zeit USA-lastig, jetzt hat sich das Portfolio etwas geschiftet in Richtung Europa. Ich finde den europäischen Kapitalmarkt immer noch unterbewertet. Vor allem die Londoner Börse, auch wenn es jetzt nicht direkt Europa, also nicht EU ist, aber zumindest Europa. Und ich finde Londoner Börse sehr sehr günstiger Kapitalmarkt derzeit und da kann man schon das ein oder andere Investment finden hier in Europa.
Hast du branchenmäßig irgendwelche Präferenzen?
Ich grundsätzlich mal Pharma war ein großer Punkt und immer noch, aber traditionelle Pharmaunternehmen, das ist ein deutsches, das jetzt Richtung Ende des Jahres ordentlich eingebrochen ist. Und mein Nachname sagt schon, ich bin nicht okay. Verwandt.
Du bist nicht verwandt, ja, genau.
Ich bin nicht verwandt, das wäre zu schön.
Also er heißt Daniel Bayer.
Ja, ja, genau.
Weil ich erwähne den Nachnamen immer nur ganz am Anfang in der Folge.
Genau. Mit Bayer, Novo Nordisk ist auch etwas, das habe ich aber schon länger im Portfolio und habe dann diese Abnehmensspritze Wegovy schön mitgenommen im Sommer, aber sind mal zwei Unternehmen, die definitiv im Portfolio liegen, die aus Europa kommen.
Also die Abnehmspritze eignet sich auch, wenn man ohne dies schlank ist wie du, vis-à-vis irgendwie back to the roots, da möchte ich auch die Anleihenfrage stellen. Sind die für dich ein Thema? Als Kind, als 12-Jähriger darf ich Kind sagen, glaube ich, war es ja kein Thema, weil es keine Zinsen mehr gegeben hat und immer weniger. Jetzt plötzlich gibt es wieder am Sekundärmarkt und auch am Primärmarkt spannende Bonds. Beziehst du die ein?
Ja, tatsächlich schon. Also früher null, Anleihen kein Interesse, aber wieso auch? Also es gibt österreichische 100-jährige Staatsanleihen mit 0,89% Verzinsung. Ja. Also das
holt aber dich mit der kann man super zocken.
Mit der kann man super zocken. Aber damals, als ich weniger gezockt habe, sondern wo ich wirklich ganz einfach investiert habe, war das kein Thema. Mittlerweile ja. Ich meine, du hast US 10-Year Treasuries, die fast 5% wieder Rendite gehabt haben. Also da bin ich fast am Höchstpunkt in der Rendite letztes Jahr reingegangen. Ich habe auch Unternehmensanleihen wieder reingeholt, die einfach ihre 5-6% teilweise bieten. Und das ist mittlerweile ein schöner Mix zum Ganzen. Mein Ray Dalio hat ja auch in seinem Portfolio immer gesagt, so das Alveda-Portfolio soll 40% Anleihen haben. So viel sind es nicht, aber zumindest wieder reingelegt. Das erste Mal, eigentlich das erste Mal reingelegt, weil davor habe ich noch nie Anleihen bezogen.
Ja, die Frage musste ich stellen bei Back to the Roots natürlich. Die, zu den Roots gehören Krypto-Assets nicht, weil es die früher nicht gegeben hat. Aber wie siehst du Investments in diese Asset-Klasse?
Jetzt, da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil ich bin kein großer Fan davon und ich formuliere das jetzt ganz vorsichtig, weil wenn man das öffentlich sagt und du triffst auf einen Krypto-Fan, dann ist er ein absoluter Hater und sagt so, wie kann man das nicht mögen?
Die Swift, die ist von der Taylor Swift, habe ich jetzt gehört, in einem Jugendpodcast, wenn man da irgendwas sagt, kriegst du sofort einen Shitstorm.
Ja, das habe ich auch, hab ich auch gelesen. Ja, genau. Sagen wir nicht zu Taylor Swift. Ich kann nicht mal ein Lied von ihr nennen.
Ich auch nicht. Aber wurscht. Aber wurscht. Sie kann sicher was.
Sie ist absolut. Ich bekomme es jetzt eher mehr in American Football mit, weil sie immer dort auftritt mit ihrem neuen Freund. Aber abseits davon, die Kryptos sind eine Sache, die, also ich sag immer, ich glaube, der Bitcoin ist aufgekommen, weil man damals die Technik hatte, aber man nicht genau wusste, wo man mit der hin soll. Ich glaube, die Idee von der dezentralen Währung ist vielleicht nicht ganz so schlecht, aber auch, ob es jetzt notwendig ist, weiß ich nicht. Und auch ehrlicherweise, ich habe schon in Kryptos investiert. Ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt nicht wirklich groß was rausgeholt, weil ich einfach auch dazu ängstlich bin, weil dieses Auf und Ab, das macht mich völlig verrückt, muss ich auch sagen. Das nervt mich. Ich bin ein
Fan
von.
Man muss auch wissen, wer man ist, wenn man veranlagt und das Ganze als durchaus, wie ich es bei dir vermute, in einen ziemlichen Mittelpunkt auch stellt, ja.
Ja, also
gut schlafen ist wichtig.
Gut schlafen ist wichtig. Ich bin da happy, wenn ich mal ein Unternehmen reinlege und dann kann ich auch mal 2-3 Wochen nicht drauf schauen. Ich stehe morgen auf, ich schaue den Markt an. Ich weiß eh, was passiert und ich weiß eh, was die Börsen machen. Aber am Ende des Tages, um das Krypto-Thema vielleicht abschließend zu kommentieren, ich bin gespannt, was hingeht mit diesem Spot-ETF, der jetzt zugelassen werden soll oder nicht zugelassen werden soll. Letztes Jahr ist der Bitcoin Richtung Ende wieder gestiegen, weil irgendwelche Rumors da waren. Dann hat die SEC gesagt, nein, also so weit sind wir noch nicht und jetzt soll es auf einmal wieder kommen. Ich kann es nicht einschätzen. Wenn der Spot-ETF kommt und diese Spot-ETFs kommen, dann sehe ich schon, dass der Bitcoin neue Dimensionen erreichen wird, weil dann gehen viele rein.
Ich habe auch überhaupt kein Gefühl dafür, finde es aber spannend. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Gut. Wir sind in der Zeit schon weit fortgeschritten. Das spricht immer dafür, dass ich mich wohlfühle in einem Gespräch. Die Abschlussfrage ist immer die gleiche und an einen jungen Menschen ganz besonders spannend. Du wirst ja durchaus viel Kontakt mit Gleichaltrigen und Jüngeren haben, die dich fragen aufgrund deiner Finanzpräsenz und Expertise. Daniel, wie gehe ich es am besten an, wenn ich in der Finanzbranche einen Job suche? Jetzt nicht investieren, da sagen wir mal Fingo oder meinen Podcast zum Beispiel, aber wie geht man das andere an?
Das geht nur über Fleiß, Motivation, Disziplin und das richtige Mindset. Und ich muss schon sagen, es wird die Finanzwelt und das Arbeiten in der Finanzwelt wird auf Social Media oft verherrlicht. Man muss sich bewusst sein, es ist sehr viel Excel, es ist sehr viel Zahlenwälzen und es ist definitiv nicht Wolf of Wall Street mit ich vertick jetzt eine Aktie am Telefon und bin morgen Millionär, Milliardär und sitze auf der Yacht. Es ist harte Arbeit und dazu gehört Motivation, Disziplin und auch das große Bewusstsein, dass es nicht immer lustig ist, dass es anstrengend ist und dass es auch eine 100-Stunden-Woche gibt. Und wenn man das weiß, dass man das will, dann kann man absolut dafür brennen und ich brenne dafür und man muss dieses Brennen in sich haben, dann kann man es machen. Aber wie gesagt, Uni, sich mit Zahlen auseinandersetzen, sehr viel lesen und dann kommt man dahin. Aber Gas geben ist, glaube ich, der große Punkt.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort auch. Ich habe nicht zuletzt durch den Podcast hier ein gutes Gefühl, was deine Generation betrifft. Da kommen wieder mehr, als das vor 10, 15 Jahren der Fall war, weil da ist überhaupt niemand nachgekommen. Und danke auch für deine, eure Arbeit für diesen Markt. Es macht Spaß, ist aber weit weg von Yachten und Sektpartys, so wie man es aus den alten Filmen kennt. Lieber Daniel, danke, dass du da warst. Ein Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen. Ich glaube, es war viel dabei.
Dankeschön, es hat unglaublich Spaß gemacht und lasst uns gemeinsam weiter die Finanzwelt aufmischen.
Das tun wir, freut mich. Tschüss und Baba. Bye-bye.